Was ist denn jetzt los?
Systemalarm.
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende. Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei. Acht Stunden.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Herzlich willkommen zum Hackerfunk Nummer 60. Das mal nicht aus dem Studio 1 in Lora, sondern aus dem Axel seiner Küche. Spezielle Umstände erfordern spezielle Massnahmen. Und wir haben jetzt hier halt unser privates Equipment aufgebaut. Und das mal gibt es ein bisschen eine podcastigere Folge.
Wobei man dazu sagen muss, entgegen aller Verschwörungstheorien von der letzten Sendung, das LoRa existiert noch, es steht noch und diese Sendung wird auch über das LoRa noch gesendet. Also wenn ihr das jetzt hört, ist sie schon gesendet worden, beziehungsweise wird gleich gesendet werden oder jetzt komme ich mit den Zeiten durcheinander.
Ja, genau. Aber das Problem hat man ja irgendwie jedes Mal. Naja, es ist einfach so, dass die Tonqualität vielleicht das mal ein bisschen anders ist. Ich sage jetzt mal nicht besser oder schlechter. Falls es irgendwelche Nebengeräusche gibt, das können die Nachbarn sein. Und in der Nähe hat es auch noch ein Spital, wo eventuell mal vielleicht das Blaulicht durchfährt. Naja, ein bisschen Ambiance haben wir das mal. Ja, herzlich willkommen. Wir sind zurück von der Sommerpause. Das Radio LoRa, soweit uns bekannt, sendet es noch. Das Haus steht auch noch an der Militärstrasse. Nur das Studio 2 für die Vorproduktion war hoffnungslos ausgebucht. Darum hat der Hackerfunk einfach keinen Platz mehr gehabt. Und dann habe ich da im wahrsten Sinn vom Wort mein kleines Einsteiger-Mischpult und Mikrofon mal abgestaubt. Ja, jetzt probieren wir es mit dem etwas aufzunehmen.
Immer mal wieder was Neues.
Ja, aber so viel Neues, naja gut, neue Termine gibt es, aber neue Rubriken in dem Sinn nicht. Ja, was für Termine stehen denn an?
Ja, also der Grund dafür, dass wir jetzt nicht live senden, sind die Demo-Days, die Bünzli in Olten. Die findet dieses Wochenende statt, also wenn ihr, naja, es wird jetzt schon Samstagabend sein, gerade läuft irgendwie die Demo-Competition. Venti wird da irgendwo vorne im Sofa sich reingefläzt haben.
Genau, ich werde einfach irgendwie mit einem Bier auf dem Sofa umeinander liegen und hoffe, dass mir, wenn alles vorbei ist, irgendwie beim Aufstehen hilft.
Und
das letzte Jahr war es ein bisschen so gewesen. Also es ist ultra bequem gewesen, das Sofa, aber
ultra tief
ohne, ja, und für so einen alten Mann wie mich. Ja, hat dann nachher einfach irgendwie der Flasche zugefällt, für das ich wieder aufstehe.
Ja, parallel dazu findet noch in Seeshaupt die Exzentrik statt. Da sind auch ein paar von den Luxern, von den üblichen Verdächtigen.
Ja, mindestens einer.
Mindestens einer, ja.
Also der Neil. Der Neil wird dort sein und der Raffzahn.
Denke ich auch.
Wobei, der ist ja der ist ein Local dort.
Und auch noch dieses Wochenende die Wikicon an der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn.
Wiki, also für Wikipedia oder wie?
Das ist oder für die Konferenz von der Wikimedia Foundation. Ja, egal. Ich glaube, über Datenlöschen können wir mal eine eigene Sendung machen.
Ja, heute geht es ja thematisch um etwas Ähnliches. Es geht ja darum, um Platz machen.
Jo.
Aber da kommen wir noch dazu.
Gut, dann das Wochenende drauf, 7. bis 9. September, die Meta Rhein-Main Chaos Days in Darmstadt, an der Hochschule Darmstadt dort im Fachbereich Informatik. Dann sind wir schon am Ende September, Classic Computing 2012 in Lorsch, das ist irgendwie in Hessen, Südhessen, 29. bis 30. September. Da wird gefeiert 30 Jahre C64.
Ist das schon Hessen? Nein, nicht mehr Rheinland-Pfalz.
Ah, bin ich mir nicht sicher. Aber es ist irgendwie...
Weil Hassloch ist ziemlich in der Nähe. Und
Hassloch ist auf der anderen Seite vom Rhein.
Ja, also. Dann mache ich jetzt einfach Rheinland-Pfalz fest, weil ich neulich dort bin. Aber,
Nein, also das ist in der Pfalz unten. Wir sind jetzt... Also da, das ist noch Rheinhessen dazwischen. Muss ich wissen, habe ich mal gewohnt.
Okay.
Ja, auch an dem Wochenende, also 30. September, 23.59 Uhr UTC, also irgendwie 2 Stunden später, aber ach egal, am 30. September Einreichungsdeadline für den 29C3, für den diesjährigen Kongress.
Findet in Hamburg.
Kommt, aber kommen wir nachher noch dazu.
Okay.
Ja.
Ich bin schon ruhig.
Dann das Event mit dem coolsten Namen überhaupt, die UNFUCK, Unix Friends and User Camp, Campus Camp, hier ist es Gott, der UNFUG, der Unix Friends and User Group der Hochschule Furtwangen, findet statt vom 19. bis 21. Oktober.
Genau, das hätte ja ursprünglich am großen Horrorwochenende Anfangs Mai oder Ende April, Anfangs Mai stattgefunden. Und dann haben sie es...
kurzfristig abgesagt. So kurzfristig, dass wir es nicht mal für den Hackerfunk hätten erzählen können.
Hm. Also falls jemand zu Furtwangen vor verschlossenen Türen gestanden ist, tut uns sehr leid. Wir haben es auch nicht gewusst.
Ja, parallel dazu...
Wäre dem mal gescheiter zum VCF Echo. Ich bin ja schon ruhig. Ich könnte ja jetzt noch einen Schluck Tee nehmen, weil Axel hat so eine coole Teemaschine. Aber das erspare ich euch jetzt.
Ja, du bist am Rumtrollen.
Wieso?
Weil ich jetzt über die Trollcon erzähle.
Ach so.
Die Trollcon findet auch statt am 20. bis 21. Oktober. Die ist, glaube ich, auch, ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, wo, aber die müsste auch in Darmstadt sein. Ich glaube, Darmstadt oder Mannheim?
Das ist nicht Mannheim,
wir sind
vom Raum Zeitlabor.
Genau, im Raum Zeitlabor. Das heißt, das ist Mannheim. Andere Rheinseite, wieder. Na, oder? Nee, das würde, ach, egal. Südlich davon. Trollcon, genau, da geht es ums Trollen. Und zwar nicht, dass man dort trollen soll, sondern dort wird diskutiert über, wie lange geht Trollen gut ist Trollen, wie schlecht ist Trollen, wie destruktiv, wie konstruktiv. Das Ganze einfach mal von der wissenschaftlichen Seite her gesehen. Und sie haben irgendeinen Speaker eingeladen, der unter anderem seine Diplomarbeit übers Trollen geschrieben hat.
Ein professioneller Trolli, glatte.
Sozusagen. Ja, dann sind wir irgendwie auch schon Ende Oktober. Da gibt es noch irgendeine Hashdays-Security-Konferenz in Luzern, 31. Oktober bis 3. November. Das ist übrigens wieder ein Hackerfunk-Wochenende, wo wir nicht da sind, weil am 3. November ist auch noch der BLIT, der Brandenburger Linux-Infotag in Potsdam.
Ah, richtig, dann sind wir dort am...
Genau.
Ja.
Dann, was haben wir denn sonst noch? Dann sind wir eigentlich auch schon relativ... weit hinten, 24. November, Linux Day in Dornbirn, Ende November, letztes Novemberwochenende. Da sind wir auch wieder, wahrscheinlich.
Ja, möglicherweise mit Stand.
Mal gucken.
Oder Vortrag. Vielleicht mache ich sogar mal einen Lightning Talk.
Ja, und dann eben, wie üblich, zwischen Weihnachten und Neujahr, 27. bis 30. Dezember, der 29C3, der Chaos Communication Kongress, dieses Jahr zum ersten Mal, nein, nicht zum ersten Mal, mal wieder, also jetzt nach langer Zeit.
Also gewisse Leute haben gemeint, endlich wieder.
Ja, in Hamburg.
Da kommt man eigentlich fast hin, weil Hamburg ist nicht so weit weg wie Berlin.
Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Ja, ich meine jetzt das nicht geografisch, sondern im übertragenen Sinn.
Ach so.
Weißt du, es gibt auch andere Veranstaltungen, wo wir einfach zu weit weg sind, weil sie in Berlin sind.
Ah.
Nachdem sie früher in Karlsruhe oder in Stuttgart gewesen sind.
Oder Kaiserslautern.
Linux-Tag.
Ja, und zwar lässt der CCC ausrichten, dass es nicht an den Leuten vom BCC gelegen hier habe. Die hätten wunderbare Veranstaltungen dort sie machen lassen, also sie trauern dem BCC etwas nach, dem Berliner Kongresszentrum, aber es ist schlichtweg, wie alle, die dort schon mal waren, zu klein. Also das Gebäude, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas von 3000 Leute haben sie reingelassen oder so immer. Der größte Saal im Kongresszentrum Hamburg bietet schon mal 4000 Leuten Platz. Also mehr als das gesamte Berliner Kongresszentrum insgesamt. Und die Hoffnung ist einfach, dass es nicht mehr so eine Panik gibt. Kriege ich noch eine Karte, kriege ich noch eine Karte, kriege ich noch eine Karte. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, wie es rauskommt, ja. Spätestens im Januar oder Februar werden wir es dann hören.
Ja.
Also, wenn nicht am Hackerfunk, dann vermutlich auch diversen anderen Podcasts. So ist das all die Jahre davor auch immer gewesen.
Ja.
Mal schauen. Wobei, findet ja eh nicht statt, weil die Welt geht ja am 21. Dezember unter.
Sowas.
Schrecklich.
Egal, ich sag trotzdem noch einen Termin für nächstes Jahr.
Optimist.
Weil er jetzt bekannt ist. Observe, Hack, Make. OHM.
OHM.
OHM, genau. In Holland. Das ist die allvierjährliche Hacker-Camp in Holland, das so abwechselnd mit dem Chaos Communication Camp stattfindet. Letztes Mal war es Hacking at Random 2009, jetzt ist es halt Observe, Hack, Make 2013 und findet statt vom 31. Juli bis zum 4. August irgendwo in Holland in der Nähe vom Eiselmeer, also so zwischen Eiselmeer und Nordsee, habe ich auf der Karte gesehen. Ich habe vergessen, wie der Ort heißt. Gehmas, ich kann das nicht aussprechen. Ja, ich glaube, das war es dann auch erstmal mit dem Termin.
Ja, DebConf ist noch irgendwann.
Die ist auch nächstes Jahr, und zwar genau die 2 Wochen dahinter. Weswegen Aha. ich noch nicht weiß, ob ich wirklich auf OHM fahren kann. Nee.
So. Dann erst das mit den Terminen vorerst.
Jo.
Jo, dann probieren wir mal, ob das da in dem zusammengeklappten Equipment funktioniert mit Musik.
Das heißt Küchenstudio.
Küchenstudio.
Wir machen eine Kochsendung. Nee.
Ja, lieber nicht. Wobei, so wie das halt, habe ich eher das Gefühl, dass es irgendwie mehr Badezimmermäßig überkommt. Naja, schauen wir mal. Ihr könnt euch ja dann auslassen in den Kommentaren darüber, wie die Audioqualität da war. So, also, ich habe bereit gelegt. Es hat anscheinend nicht so ganz gelangt für ein Invitation-Demo, für die Bünzli Demo Days. Aber immerhin gibt es ein Invitation-Musikstück. Und zwar vom Ultrasid. Tale of the Missing Invitation Demo oder so ähnlich. Und in rund 4 Minuten sind wir wieder da. We'll be right back. So, und da sind wir wieder zurück. Immer noch in der Küche. ja. Dann fangen wir an. Also eben, Studio 2 ist ein bisschen überfüllt. Und ja, alle Kompression hilft da nicht. Aber um das geht es heute im Hackerfunk, um Komprimierung von Dateien. Man kennt das, also ich denke, jeder kennt das, dass irgendwann die Harddisk einfach immer kleiner wird, respektive immer voller. Ja, und dann was machen. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Ja.
Ja. Eben, Datenkompression, Datenkomprimierung bezeichnet eigentlich das Gleiche. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Daten, dass das bedeutet, dass das Daten so repräsentiert werden, dass sie weniger Platz brauchen als die eigentliche Datenmenge oder Länge, je nachdem, was man da so für Daten hat. Das heißt irgendwie, wenn eine Datei eigentlich 1 Megabyte Daten hat, dass dann nachher trotzdem vielleicht irgendwie nur 500 Kilobyte auf der Platte wirklich gespeichert werden. Und du hast es vorhin am Anfang schon gesagt, wozu braucht man das, wenn die Platte voll ist, oder dann, um zu verhindern, dass sie voll wird, sagen wir es mal so.
Ja, oder, aber, wenn man jetzt so wie ich noch optische Speichermedien benutzt für zum Archivieren, sprich CDs, DVDs, Blu-rays.
Dass da mehr drauf passt.
Genau. Weil ist dann auch irgendwie eine Kostenfrage.
Ja. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, wo es eine Zeit- und Kostenfrage ist, nämlich Übertragungsgeschwindigkeit oder Übertragungsmenge erhöhen. Also die Übertragungsmenge reduzieren und die Geschwindigkeit erhöhen.
Ja, gut, da könnte ich jetzt wieder anfangen von, ja, früher, als wir noch jung waren, das Web noch schwarz-weiß war und im Ecken ein Klavier gespielt hat dazu. Da haben wir noch Telefonmodem benutzt, die ganz, ganz, ganz langsam waren und da war man froh um jedes Bit, das man eingespart hat. Mhm. Ist aber heute nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Aber heute sind natürlich zum Teil auch die Datenmengen grösser.
Ich wollte gerade sagen, heute ist es halt relevant, ob jetzt dieses ISO-Image von der neuesten Linux-Live-CD in 10 Minuten oder in 2 Minuten runtergeladen wird. Naja gut, ein bisschen übertrieben von der Menge her, aber...
Ja gut, also sagen wir so, eine durchschnittliche Hackerfunkfolge jetzt 700 Megabyte oder nur irgendwie so 80, 90 Megabyte sind, macht dann doch einen Unterschied zum Abladen.
Ja, okay,
vor allem, gut. Wenn dann alle gleichzeitig daherkommen, bedankt sich mein Hoster.
Da sind wir auch schon beim nächsten Thema, weil die Menge, die du, also der Kompressionsfaktor, von dem du jetzt erzählt hast, 700 zu, sagen wir mal, 70 Megabyte, das ist ja schon Faktor 10, also 10 auf 10% runter. Das ist ja schon relativ extrem. Und das wird dadurch gemacht, dass es halt keine verlustfreie, sondern eine verlustbehaftete Komprimierung ist. Im Großen und Ganzen kann man sagen, verlustfrei. Man kriegt nachher genau auf das Bit genau die gleichen Daten wieder raus, die man reingesteckt hat in den Komprimierer. Bei Verlust behaftet kriegt man halt nicht mehr alles wieder raus. Das klingt jetzt schlimm. Wäre für Textdateien oder irgendwelche, sagen wir mal, normalen Daten auch schlimm. Also Programme auf die Weise komprimieren ist sicher keine gute Idee. Ja. Aber zum Beispiel Audio, wie wir es beim Hackerfunk haben.
Du meinst so bei Text wäre es dann sowas wie I accidentally the whole Coke bottle.
Ja, so ungefähr. Entweder ganz, also.
Da können wir dann verlinken.
Naja, zum Beispiel eine verlustbehaftete Textkomprimierung wäre alle Vokale rausschmeißen.
Ah. Flatter. So. Flicker. Twitter.
Ja, genau. Das hat man, glaube ich, noch grob gehört, was es heißen hat sollen. Es soll auch Sprachen geben, die irgendwie gar keine Konsonanten schreiben, aber...
Ich habe mal gemeint, dass irgendwie bei irgendwelchen religiösen Schriften, aber ich bin mir sicher, ist der Koran oder ist der Talmud, ich glaube, es ist der Talmud, dass im Hebräischen da nur die Vokal geschrieben werden.
Wäre auch eine Art von Komprimierung, denke ich mal.
Ja.
Naja.
Ja, ziemlich heftige. Und ja, es zeigt sich dann, wie gut, dass du das Ding auswendig kannst.
Wenn kann man vorlesen. Dann vermutlich besser singen oder so. Egal.
Ja.
verlustbehaftete Komprimierung. Typischerweise für Audio und Video. Wir haben zum Beispiel jetzt unkomprimierte Daten, die 700 Megabyte, das wäre jetzt irgendwie so eine WAV-Datei oder eine Audio-CD eben, wo eben so ungefähr eine Stunde drauf passt, so 80 Minuten, glaube ich, heutzutage.
Ja, ja.
Also irgendwie
18, 80 Minuten,
ja. 70 bis 80 Minuten.
Rekerfunk ist auch ein bisschen weniger.
Ja. Oder eine WAV-Datei, das ist im Prinzip auch unkomprimiert. Bei den Bildformaten, da wären zum Beispiel die ganzen, oder die meisten Bitmap-Formate sind irgendwie unkomprimiert. Also wer vielleicht noch aus seinen Windows 95-Zeiten sich erinnert, da waren die Bilddateien meistens BMP-Dateien, Bitmap. Da war dann wirklich so jedes Pixel einzeln in der Datei drin, schön in einer Reihe, und die waren halt dann auch schnell mal ein paar hundert Kilobyte lang, wenn man da so einen Screenshot oder sowas gemacht hat.
Ja, aber die sind dann auch immer gleich groß.
Genau.
Also eigentlich nur die reine Auflösung und Farbtiefe gibt vor, wie groß am Schluss die Datei ist.
Genau. Und verlustbehaftete Dateiformate typischerweise beim Audio, eigentlich fast alle heute gängigen Audioformate, die man so im Internet findet, MP3, Ogg, Vorbis und ach, was es noch alles gibt.
AAC.
Ja. Und bei den Bildformaten gibt es überraschenderweise relativ wenige. Fällt mir jetzt vor allem JPEG ein. Verlustbehaftete Komprimierung. Sonst ein Déjà-vu gibt es noch.
Aber das ist irgendwie. PNG?
PNG ist nicht ist verlustfrei.
Oh.
Ja.
Aha.
Genau.
Interessant. Ja, also was gibt es noch? TIFF?
TIFF ist eher zum Teil. Das ist eher unkomprimiert, beziehungsweise es wird nachher einfach ein Komprimierungsalgorithmus drüber gelaufen lassen. Also, man kann es komprimieren, aber das ist dann eine ganz normale Dateikomprimierung, die da intern drin ist. Genauso wie bei PDFs. Also, PostScript ist ja auch. Also,
mit normal meinst du jetzt verlustfrei?
Verlustfreie, die du auch für andere Zwecke verwendest, die ist nicht bilderspezifisch. Zum Beispiel PostScript ist normalerweise unkomprimiert, während bei PDF auch eine Komprimierung eingebaut ist, aber die wirklich dann mehr oder weniger einfach die Daten dann komprimiert, wie halt Daten. Unabhängig davon, dass es jetzt irgendwelche Dokumente darstellen soll. Verlustfreie, aber formatspezifische Komprimierung. Bei Audio, eins der bekanntesten und freien Formate, ist das FLAC, das Free Lossless Audio Codec.
Jo, ist vor allem in der Bootleg-Szene sehr beliebt. Es gibt zum Glück auch eine ganze Menge von MP3-Player, mobile Audio-Player, wo auch FLAC können abspielen können. Die können meistens auch Ogg, das sind hauptsächlich Kobon und iRiver. Darf ich die ruhig mal nennen, weil in anderen Podcasts wird immer iPod, iPhone, iPod. Ja, es gibt durchaus Alternativen und die tönen zum Teil um einiges besser mit den gleichen Kopfhörern.
Ja. Bei den Bildformaten, du hast vorhin PNG schon genannt oder Ping ausgesprochen offiziell. Da haben sie
ausgeschrieben heißt das Ding ja Portable Network Graphics.
Genau. Und dann gibt es noch das wesentlich ältere GIF-Format, das heißt nicht Girls in Files, sondern Graphics Interchange Format.
März, aber egal. Der Teil strahlt Laura dann nach dem 11 Uhr Abend aus.
Hey, der Witz hat so einen Bart, aber egal.
Genauso wie GIF.
Genau.
PNG ist ja ursprünglich entstanden, weil GIF irgendein Patent drin hatte. Ja. Das ist aber inzwischen schon lang ausgelaufen.
Und genau dieses Patent ist das gleiche Patent, wie so diverse sonstige Komprimierungsalgorithmen auch Patentprobleme hatten. Es ist nämlich das LZW, GIF hatte die LZW-Komprimierung drin und die ist patentgeschützt. Ich habe jetzt vergessen, wofür das W steht. Das könnte man noch nachgucken. Kommen wir nachher noch dazu. Und
Tobi, nee, das ist ja jetzt nicht mehr patentgeschützt,
weil das Patent ausgelaufen ist. Ja, aber es hat durchaus für hier und da irgendwelche neue Implementationen und neue Algorithmen gesorgt, nicht nur bei PNG. Es gibt übrigens auch noch ein Videoformat auf PNG basierend, MNG.
Ming. Ja, das hat wohl damit zu tun, dass GIF Animationen kann.
Ja, indem einfach mehrere Bilder in einer Datei waren. Und genauso genau. Hat wohl Ming auch funktioniert, aber hat kaum Verbreitung gefunden.
Dann such doch mal im Internet nach Under Construction.
Das Anim-GIF ja, aber nicht das Ming.
Ach so. Okay, ja.
Anim-GIF, ja, oh je,
hör mal auf. PNG hat dafür noch ein anderes Feature, dass es Transparenz kann, was GIF,
ja, glaube ich, nicht hat. GIF kann es auch, also in irgendeinem zweiten, okay. Also es gibt verschiedene GIF-Standards, irgendwo kann es dann Transparenz. Nein, aber zum Beispiel PNG komprimiert im Normalfall besser als GIF, es tut's, aber ich weiß nicht wieso. Es ist einfach das modernere Format. Nein, was mir jetzt gerade eingefallen ist, beide können Interlacing, aber PNG kann es in beide Richtungen. Also X- und Y-Achse.
Oh, aha.
Das heißt, die PNG-Bilder haben sich schneller aufgebaut, weil schon, weil nicht nur oben die ersten paar Zeilen schon, also nicht zeilenweise schneller aufgebaut, sondern von auch nach links, nach rechts schneller. Naja, egal.
Wie mir bekannt ist, kann aber JPEG das auch.
Ja, JPEG kommen wir noch dazu.
Aha, okay.
Also JPEG macht sowas auch, ja. Und bei JPEG gehört aber auch sowas mit zu der, also sozusagen geht in die Richtung Komprimierung schon. JPEG ist ja mehr oder weniger haben wir gesagt, das einzige große, bekannte, verlustbehaftet komprimierende Bildformat.
Mhm.
Wobei, wenn ich mich recht entsinne, wenn man sagt null Komprimierung, dann ist es auch verlustfrei, aber JPEG funktioniert so, die verlustbehaftete Komprimierung, dass es im Prinzip, wenn in einem Bild zwei Pixel nebeneinander fast die gleiche Farbe haben, aber halt doch nicht genau die gleiche Farbe, also irgendwie so rosa und ein Tick dunkleres rosa, so mal so irgendwie bei Schweinchenhaut oder so, dann, wenn man da sagt, bitte komprimieren ein bisschen stärker, dann tut es halt irgendwann sagen, egal. Die beiden Pixel sind jetzt einfach gleich rosa. Mm. Und
das Dateiformat für Farbeblinde.
Ja, finde ich gut. Bös gesagt, du siehst es, es fällt dir wahrscheinlich auch nicht auf bei ein bisschen Komprimierung, wenn er wirklich nur so ganz nah beieinander seine Farben nimmt.
Mm.
Aber je mehr Kompression man dann einstellt, desto schlimmer wird das Ganze. Und das sorgt dann für die bekannten JPEG-Artefakte, wenn halt dann plötzlich so irgendwie ein im Original stufenlos blauer Farbverlauf von irgendwie Horizont bis zu Nachthimmel geht, dass der dann plötzlich Stufen bekommt. Und zwar so meistens relativ würfelförmige, quadratische, so mit 90 Grad Ecken und Kanten.
Das sieht dann ein bisschen, je länger sie mehr aus, wie das Mosaik.
Ja, genau. Mosaik ist eine schöne Beschreibung. Und zwar liegt das daran, dass er halt sagt, okay, der Bereich von Blau, den tue ich jetzt alles reduzieren zu diesem Blau und der nächste Bereich von Blau tue ich zu einem anderen Blau reduzieren und die Grenze sieht man dadurch halt dann bei starker Komprimierung irgendwann als scharfe Farbgrenze, die dann auch das Auge sieht, aber dafür ist das Bild verdammt klein. Also früher, wo die Leitungen noch nicht so dick waren, hat man zum Teil das wirklich in Kauf genommen, hat man halt nicht so schönes Bild hochgeladen, aber dafür war es schnell runtergeladen. Und im Prinzip, Videos arbeiten mit genau dem gleichen System. Kommt aber noch was dazu, und zwar, gleicher Trick gibt es auch bei den Animated GIFs. Das erste Bild, klar, muss voll da sein, ist auch ähnlich komprimiert, mit ähnliche Farben zusammengezogen und dann nur einmal den Farbwert gespeichert. Aber das nächste Bild, auf dem sich vielleicht nur an einer Ecke vom Video was geändert hat, dann wird nur diese Ecke nochmal neu gespeichert. Und so geht das ein paar Bilder immer weiter. Und das Problem ist, wenn man das zum Beispiel als Stream überträgt und so dieses ganze Bild dann weg ist, dann weiß der gar nicht mehr, was er an einer anderen Stelle anzeigen soll. Das passiert dann, wenn irgendwie so ein Dreiviertel vom Bild plötzlich weiß ist. Dann ist irgendwie so ein vollständiger Frame verschwunden und deswegen gibt es dann alle paar Bilder in so einem Video wieder einen vollständigen Frame, dass das sich wieder erholt. ist auch eine Art von Komprimierung, nämlich Deduplikation. Kommen wir nachher auch nochmal dazu. Im Prinzip Sachen, die eh schon mal da waren, nicht nochmal senden oder nicht nochmal abspeichern.
Ja, bitte, und bitte Audiokomprimierung, also MP3 und OGG und AAC, die sind alle eigentlich ähnlich. Dort wird ein psychoakustisches Modell angewendet. Das heisst, die Töne, wo im Signal, also im Audiosignal drin sind, wo man aber einen Weg nicht hören würde, also alles über 22 kHz zum Beispiel, oder alles, wo unterer, ja, also alles über 22 kHz, man muss mal frisch anfangen, oder aber je nach Tonhöhe unter einer gewissen Lautstärke, nämlich unter der sogenannten Hörgrenze. Das wird von vornherein schon mal weggelassen, weggefiltert. Und dann gibt es aber auch noch, dass zum Beispiel, wenn zwei Töne sich, also der eine Ton überlagert, der andere, und seitdem der eine Ton wird maskiert, dass man eigentlich nur einen Ton wahrnimmt, obwohl da zwei sind. Da habe ich leider jetzt kein Hörbeispiel dafür, das ist ein bisschen schade. Wobei man dann den zweiten Ton aber sehr gut wieder hört, wenn der zum Beispiel gepulst wird. Ein Ton ist durchgehend und der andere der wird gepulst, also der, wie zum Beispiel das Morsezeichen oder so, dann hört man den oftmals auch wieder. Aber so Sachen werden unter Umständen auch rausgefiltert und der Rest ist nachher, glaube ich, einfach nur irgendwie LZ-Komprimierung oder so, was auch noch darüber angewendet wird. Jetzt, du hast vorher schon angesprochen wie JPEG, nämlich die sogenannten Artefakte. Die gibt es bei Audio-Komprimierungen so auch. Und das Schlimme ist, dass je öfter man ein komprimiertes Stück Musik oder Audio generell komprimiert und wieder entkomprimiert und wieder komprimiert, also wenn man jetzt zum Beispiel Audiobearbeitung macht, dann summiert sich die Verlust mit der Zeit und da habe ich mal anhand vom Hackerfunk-Intro von den ersten 10 Sekunden ein paar Beispiele gemacht. Also ich lasse jetzt zuerst mal...
Weißt du, wenn wir schon die Küchensendung machen, dann müssen wir auch sagen, ich habe da mal was vorbereitet.
Richtig, ja, Herr Pütz. Und zwar, also
zuerst mal. Das ist doch der von der Eisenbahnromantik. Macht der auch Kochsendung? Das ist
der von der Hobbythek.
Ah, ja,
stimmt. Ich habe da mal was vorbereitet.
Okay.
Wir können das gerne da mal irgendwie ein, zwei YouTube-Sachen verlinken. Davon. Gibt es Hobbythek überhaupt noch
nicht? Oder? Weiß nicht.
Naja.
Eisenbahnromantik gibt es noch.
Ja, aber was willst du da vorbereiten? Fahrstrasse einstellen. Nein, egal, wir schweifen ab. Also ich lasse jetzt zuerst mal das normale, also
das gute Original.
Version, das Original vom Hackerfunk-Intro mal anklingen.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm.
Fast ein bisschen laut.
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Na ja gut, man kennt das. Abbrechen. So, wenn wir da mal schauen. Jetzt habe ich das Ganze mal 8-mal komprimiert und wieder entkomprimiert. Und ja, es sind dann schon ein bisschen nicht mehr ganz so toll.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Ja, also man hört schon, dass es ein bisschen so eine Art wie ein... Ja, ist noch schwierig zu beschreiben, weil da fehlt in der deutschen Sprache irgendwie noch das Wort dafür, also das Flirren an gewissen Orten. Aber wir haben es noch ein bisschen schlimmer, wir haben es nach 16 Mal wird es dann noch ein bisschen hässlicher.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Ja, also die Hintergrundmusik ist schon ziemlich am Leiden.
Ja, und auch die Stimmen sind so scheppernd und,
ja, genau,
und mit ein bisschen Echo, habe ich das Gefühl.
Ja, Ja, hast das ist schlimmer? Auch charakteristisch. Ja, natürlich. Das ist jetzt 16 Mal gewesen, ich habe es jetzt 24 Mal. Was auch noch ist, ich wollte ursprünglich mal 100 Mal machen, dann habe ich gemerkt, dass am Schluss nichts mehr vom Signal herum war. Also es war dann einfach leer, still gewesen.
Okay.
Das heisst, ich muss jetzt auch noch ein bisschen nachregeln, weil mit der Zeit wird es einfach leiseliger.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Dampfüberwachung!
Ja. Ah, sag mal so, man versteht es zumindest noch.
Ja gut, das ist klar, weil zum einen weißt du, wie es tönt.
Sollte ich ja.
Sprach versteht man noch relativ gut, aber man hört schon, also, dass das nicht mehr High Fidelity ist. Audiophile werden jetzt da wahrscheinlich
schon Lo-Fi.
Ja, Audiophile werden wahrscheinlich Kopfhörer schon weit vorgerührt haben. Bleibt dran, wir haben noch ein Beispiel, und zwar mit 32 Mal.
Einen haben wir noch.
Also, 32 Mal der ganze Schwung.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Dampfüberwachung!
Ja, irgendwie die Musik ist langsam weg.
Ja, nicht nur das, auch die Stimmen sind so langsam am... Ja, also man hat schon deutlich gehört, dass da irgendwas komisch ist. Naja, gut, nicht mehr gut sein für das. Also im Normalfall macht man sowas ja nicht. Das ist jetzt schon sehr wissenschaftlich gewesen. Aber es gibt rund um Audio noch andere Sachen, wo den Hörgenuss zerstören können. Aber um das soll es jetzt eigentlich nicht gehen, sondern eben um Kompression. Ja, das haben wir auch mal ein Artefakt gezeigt.
Ja.
Wo sind wir?
Ich würde sagen, wir machen gerade direkt weiter, weil ich sehe schon, wir sind nicht mehr so gut in der Zeit.
Wir haben noch etwa 20 Minuten.
Ja, und ich will noch zwei Themen durchbringen.
Na dann.
Ja. Gut. Da fällt die Musik halt raus.
Es gibt Podcasts, das erzähle ich 3 Stunden ohne Musik dazwischen.
Ja, das können wir leider nicht machen. Egal. Jetzt hat man die verlustbehaftete Kompression. Der Rest der Sendung soll um die verlustfreie Kompression gehen.
Kein Artefakt mehr.
Genau. Und zwar über die verschiedenen Techniken will ich jetzt mal ein bisschen erzählen. Und zwar die erste Idee, das erste, was so aufkam, war, ich weiß nicht, 50er Jahre, glaube ich sogar schon, wo eher in der Mathematik die Leute angefangen haben, sozusagen zu überlegen, wie kann man irgendwelche Daten kürzer repräsentieren. Und da kam eine Shannon-Fano-Kodierung auf, die dann durch einen gewissen David A. Huffman noch verbessert wurde. Der konnte dann auch nachher beweisen, dass seine Kodierung optimal ist für gegebene, also Wahrscheinlichkeiten. Und zwar, wenn man jetzt einen Satz hat, besteht aus Buchstaben und Leerzeichen, sagen wir es mal so. Und jeder Buchstaben hat so seine Häufigkeit. Im Englischen ist zum Beispiel das E am häufigsten im Durchschnitt.
Das ist ja auch im Deutschen so.
Im Deutschen auch.
Im Deutschen gibt es ja das Ernstli. Ernstli.
Sagt mir nichts.
Ja, das sind die Buchstaben, die am häufigsten vorkommen. E-R-N-S-T-L-I.
Okay,
hast du nie Hangman gespielt oder Glücksrad geschaut?
Ich habe es noch nie mathematisch betrachtet. Okay,
jo.
Wieder was gelernt. und entsprechend, die Idee dort war, das, was am häufigsten vorkommt, mit einer relativ kurzen Bitfolge, im Zweifelsfall mit einem einzelnen Bit darzustellen, sagen wir mal so, irgendwie E ist ein Bit lang und hat das Bit ist auf 1. Dann müssen natürlich logischerweise alle anderen Buchstaben mit 0 beginnen im ersten Bit und sind mehrere Bit lang. Das heißt, 0 heißt, es ist kein E. Und dann heißt vielleicht 0,1, es ist ein R. Und 0,0 heißt, es ist kein E und kein R. So zum Beispiel.
Okay, ja.
Und David A. Huffman hat halt einen Algorithmus gefunden, wie er eine Baumstruktur aufbaut, sodass für einen gegebenen Satz von Häufigkeiten von Buchstaben dieser Algorithmus die optimale Darstellung errechnet. Also sozusagen, er kriegt eine Ladung Buchstaben und sagt dann, ja, und der Buchstabe muss jetzt mit so viel Bits repräsentiert werden, der Buchstabe mit so viel Bits und ja, entsprechend. Das Ganze gibt so eine schöne Baumstruktur und das war auch lange Zeit so der Standard, die State of the Art für Komprimierung. Bis dann die Leute drauf gekommen sind, Mensch, in so einem großen Text, da kommen doch Wörter auch mehrfach vor. Warum speichern wir die dann mehrfach? Wir können die also, doch einfach nur einmal speichern.
Also der, die, das und oder.
Ja, oder wenn, wie oft haben wir heute schon Komprimierung und Kompression
oder,
gesagt?
Oder jetzt zum Beispiel im Hackerfunk.
Genau. Genau, das Ä kommt da relativ häufig vor als Buchstabe. Genau. Mist. Scheiße. Du bringst mich draus.
Ja, wir schreiben es ja nicht so, wir schreiben den Text nicht so auf mit der ganzen Ä drin.
Genau. Genau, in meinen Notizen ist kein Ä drin. Ja, ich war bei Komprimierung durch Deduplikation. Oder andere Bezeichnung dafür ist auch Lexika oder Indizes, das sozusagen
Dictionary
im Englischen, genau. Mhm. Dass man so ein Wörterbuch hat, wo halt einfach bloß das Wort steht und das Wort kriegt halt eine Nummer, die am häufigsten vorkommen, wenn möglich eine relativ kleine Nummer und so weiter. Mhm. Dann sind wir schon wieder. Ja, und das ist aufgekommen von zwei Herren namens Lempel und Ziff. Das klingt irgendwie russisch, aber ist es, glaube ich, auch. Und die haben, ich glaube, Anno 77 einen Algorithmus entwickelt, der unter dem Namen LZ77 bekannt geworden ist. Und ja, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie das Wort Ananas komprimieren möchte, dann schaut man halt im Prinzip so nach, A kam noch nicht vor, weil kam noch gar nichts vor, ist klar, wird ein A abgespeichert. N kam noch nicht vor, weil wird als N abgespeichert. Kommt wieder ein A, oh, hatten wir schon mal. Und danach kommt noch ein N, das hatten wir auch schon mal. Ah, dann speichern wir jetzt bloß noch ab, dass die Buchstaben 3 und 4 genau die gleichen sind wie 1 und 2. Dann kommt nochmal ein A, schreiben wir auf, Buchstaben 5 ist der gleiche wie Buchstaben 1. Und dann kommt noch ein S, das hat man noch nicht, jetzt speichern wir wieder ein S. Und klar, die Metainformationen brauchen natürlich auch irgendein bisschen Platz und bei so einem kurzen Wort ist das jetzt nicht so berauschend viel, was man da einspart, aber ich glaube, von der Logik her kommt das anhand von dem Beispiel schon rüber. Wenn man das sich jetzt auf ein ganzes Buch vorstellt, dann kann man da doch relativ gut komprimieren. Was auch dazu führt, dass die meisten der heute genutzten Kompressionsalgorithmen irgendwie so auf diesem LZ77 aufbauen oder damit verwandt sind.
Das ist eigentlich nur erstaunlich, dass das, ich meine, 1977, das sind jetzt 35 Jahre.
Ja. Und Huffman hat seine Huffman-Kodierung Anno 52 vorgestellt. Das ist schon ein bisschen länger her gefühlt, okay, aber ja. 77, naja gut, das ist auch schon wieder irgendwie ein paar 30 Jahre her.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das die Idee von psychoakustischen Kompressionsverfahren
MP3, das sind. War irgendwie 80er.
Anfang 90er Jahre.
Ah, sogar erst.
Hätte ich jetzt gesagt.
Okay.
Also ja, die Forschung hat vermutlich in den 80er Jahren angefangen.
Ja.
Und dann wobei vor MP3, also vor MP3 im Einsatz, so ist eigentlich zuerst A-Track von Sony.
Sagt mir
nichts. Und zwar, das ist das, was bei den Minidisc benutzt.
Stimmt, die ist auch schon recht alt.
Ja, es hat dann. Sony hat dann aber, sie haben dann also nie gesehen, dass vielleicht nicht immer so sinnvoll ist, irgendwelche Extratouren zu machen, wie sie das sonst gerne machen mit Speichermedien und so. Ja. Weil sie haben Player gemacht, die nur A-Track haben können und die sind ziemlich schlecht verkauft worden, weil halt MP3 da aus dem Internet bekannt war und auch heute immer noch populärste Format ist und eigentlich immer noch der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja.
Ja.
Aber wir waren eigentlich bei der Verlustfreien.
Entschuldigung.
Ja, Lempelziff 77. Ich habe gesagt, die meisten Sachen heute bauen noch drauf auf oder sind damit verwandt. Wer mit einem Unix oder einem Linux unterwegs ist, der kennt sicher auch das Programm gzip unter die Endung .gz für komprimierte Dateien, mit gzip komprimiert. GNU, zip, und zip kommt da vom Reißverschluss, also dem englischen Wort für Reißverschluss. Weil das ja auch irgendwie so, wenn du den Reißverschluss...
Also es ist wirklich mit dem zu tun. Das ist nicht eine Abkürzung von irgendwelchen Namen.
Ich meine schon, weil weißt du, wenn du so einen Reißverschluss hochziehst, dann tut er ja sozusagen oben die Sachen zusammendrücken, also die beiden...
Ja.
Ja, irgendwie so.
Ja gut, also ja, der Reißverschluss bei der Hose, wo dann irgendwann nicht mehr zugeht, will einfach... Oder dann musst du erst
so... Wo sich der Bauch nicht mehr komprimieren lässt, genau. Ja, jedenfalls gzip ist erstaunlich einfach zu erklären. Und zwar verwendet es den sogenannten Deflate, Entflachen? Ja, egal. Algorithmus. Und der besteht...
Deflate, ja, also die Luft rauslassen.
Ah, genau.
Quasi wie bei einer Luftmatratze.
Genau. Der besteht aus LZ77 und danach einer Huffman-Kodierung. Mhm. Und ja, gzip, akzeptabel schnell, mäßig gut komprimierend, ist das, was man halt so kennt. Und was auch im Normalfall heute immer noch irgendwie als Vergleichsbasis genommen wird. Dann kam irgendwann, so, weiß nicht, Ende der 90er hätte ich jetzt gesagt, oder vielleicht auch erst noch ein bisschen später, bzip2 auf. Das 2 hinten dran hat seinen Grund, weil es ist der Nachfolger von bzip, welches Patentprobleme hatte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, da ist irgendwo ein LZW mit drin gewesen. Der gleiche wie im GIF-Format. Der funktioniert dreistufig. Nee, LZW war es wahrscheinlich nicht, ist egal. Und zwar als erstes macht er eine nicht komprimierende Transformation. Also er tut die Daten irgendwie verwurschten, aber nicht schon komprimieren. Aber er verwurstet sie so durch Umstellen, Reihenfolge ändern, dass es sich nachher leichter komprimieren lässt. Die zweite Stufe nennt sich Move-to-Front-Transformation, also er schiebt gewisse Sachen nach vorne, und zwar die am häufigsten sind. Kommt uns irgendwie bekannt vor, mit dem am häufigsten irgendwie wegsortieren.
Ja.
Er sortiert sozusagen. Und dann läuft eine Huffman-Kodierung drüber. Hatten wir auch schon mal. Ergebnis, komprimiert stärker als gzip, aber ist deutlich langsamer.
Also beim
Komprimieren. Beim Komprimieren. Beim Endkomprimieren habe ich jetzt nicht so eine Erinnerung, ist er jetzt aber auch nicht berauschend schnell.
Ja. Ja. Aber im Normalfall spielt ja nicht so eine Rolle, wie lange es dauert.
So.
Das ist eine Aufwendungsfrage.
Jo. Und dann gibt es noch einen, der jetzt so ein bisschen im Kommen ist, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei Debian zum Beispiel, und da sind wir wieder beim Linux. Damit das neue Debian, das demnächst irgendwann kommt, auch noch mitsamt dem Desktop auf die erste CD draufpasst, sind sie jetzt dabei, die Pakete statt mit gzip wie bisher mit xz zu komprimieren. xz ist ein Kompressionsformat, Dateiformat, das den LZMA, also es ist ja, LZM-Algorithmus, das A steht ja schon für Algorithmus, den Dempel-Ziff-Markov-Algorithmus verwendet. Es gab auch schon ein Kommandozeilenprogramm namens LZMA, das verwendete genau den gleichen Algorithmus, war aber irgendwie anfällig gegen Datei, also gegen Bitdreher oder sowas in den Dateien, und das XZ-Format ist einfach das robustere, und die XZ-Kommandozeilen-Tools sind auch alle abwärtskompatibel, das heißt, die können LZMA-Dateien entkomprimieren, aber komprimieren in ein anderes Format, Dateiformat. Und ja, dieser LZMA-Algorithmus, der ist im Schnitt doppelt so schnell wie bzip2. Im Durchschnitt stärker komprimierend. Es gibt Fälle, wo er weniger stark komprimiert, aber trotzdem. Und der Trade-off ist nicht im Prinzip, dass es mehr CPU-Leistung oder sowas braucht, sondern es braucht mehr RAM. Also im Prinzip tut es einfach ein riesen Wörterbuch aufbauen und kann deswegen besser komprimieren.
Da gibt es neulich, ja, das ist schon so eine Weile her, was Ähnliches gesehen, namens RZIP. Oder 7-Zip gibt es, glaube ich, auch noch. Aber
RZIP. Ja, stopp, 7-Zip benutzt genau den gleichen Algorithmus, aber anderes Dateiformat. Und die Kommandozeilen-Tools sind für Unix da sehr ungewohnt. Die erinnern so ein bisschen an das RAR-Kommandozeilen-Tool.
Ja, RAR ist auch immer noch.
Und RZIP und LZIP, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine die, also LZIP und LZOP und die sind auch irgendwo in der Ecke angeordnet. So richtig, also LZIP bin ich mir relativ sicher, verwendet auch einen LZMA-Algorithmus. Jetzt sage ich es einfach doppelt, das A ist egal. Bei RZIP bin ich mir nicht ganz sicher und bei LZOP, das ist irgendwie ein ähnlicher, aber nicht der gleiche, wenn ich mich recht entsinne. Durchgesetzt von diesen ganzen LZMA-artigen Algorithmen scheint sich einfach das XZ zu haben. Unter anderem auch deswegen, weil die Kommandozeilen, das Kommandozeilen-Interface kompatibel zu GZIP und BZIP2 ist. Und auch eine Sache, die zum Beispiel LZIP nicht kann, ich bin mir nicht sicher, LZIP oder LZOP, einer von beiden kann es nicht, aber alle anderen, GZIP, BZIP2 und XZ können es. Und zwar, wenn man zwei mit diesen Tools komprimierten Dateien hintereinander hängt, einfach mit konkateniert, also sprich cat Datei 1.xz, Datei 2.xz größer als Datei 3.xz, dann kann man nachher Datei 3.xz entkomprimieren und man hat die Inhalte der beiden Dateien hintereinander.
Ja gut, neu ist das jetzt nicht. Ich meine, das macht TAR auch so. Mit ja. TAR ist ja so der Tape Archiver.
Ja, aber der, das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil so kannst du zum Beispiel an eine existierende komprimierte Datei Dinge anhängen. Zum Beispiel kannst du komprimierte Mailboxen machen. Also wenn eine neue Mail reinkommt, dann muss die einfach bloß komprimiert werden und an die Datei angehängt werden, wie es bei normalen MBOX-Format auch passiert. Und du kannst komprimieren, also MUT kann das out of the box zum Beispiel.
Ja.
Wenn der sieht, okay, Endung .gz, also Endung .gz auf einer Mailbox, dann weiß er, aha, ich muss das vorher komprimieren und dann dranhängen. Und das ist was halt einer von diesen anderen nicht konnte, weswegen halt die Benutzbarkeit in manchen Fällen auch etwas eingeschränkt war. Ja, und was auch ich auch noch sehr schön finde bei XZ, wenn man da sagt minus V für Verbose, dann zeigt es einem live Statistiken an, wie viel schon komprimiert wurde, in wie viel das schon komprimiert wurde, was der aktuelle Komprimierungsfaktor ist und wie lange es vermutlich noch dauert. Letzteres kann keiner von den anderen.
Ah, das ist so wie bei Lame. Wenn es dir anzeigt, wie der variable Bitrate, wie viele Frames das jetzt
ist. Und das ist bei großen Dateien ist das irgendwie sehr angenehm, wenn man sieht, wie lange es denn jetzt noch dauert.
Jo, apropos, wie lange es noch dauert, eine halbe Minute.
Ja, ich weiß. im Großen und Ganzen, was man noch sagen sollte, es baut auch auf einer Variante, also es nutzt ein Wörterbuch wie bei LZ77 Deflate. Baut auf einem verbesserten LZ77-Algorithmus und Markov-Ketten auf. Aber für die zu erklären, da reicht es A nicht mehr und B habe ich die auch nicht im Kopf. Das ist irgendwas, was ich im Informatikstudium vor Ewigkeiten mal kennengelernt habe und es war mir fast schon zu mathematisch. Genau.
Jo.
Wir haben es geschafft, wir sind durch. Unter der Stunde.
Wunderbar.
Ja, dann dafür halt zu wenig Musik, aber egal.
Ja, ich hänge am Schluss noch ein bisschen Musik dran. Aber zuerst mal noch danke fürs Zuhören. Hoffe, Sie sind nicht eingeschlafen unterdessen oder
wie sonst. Ja, spätestens deine Artefakte-Beispiele haben die Leute wieder wach gemacht, glaube ich.
Ja, eklig. Wann hören wir das nächste Mal?
6. Oktober wäre der 61. Hackerfunk.
Yay!
6.10. Das passt fast noch irgendwie mit der 61.
Mm-hmm. Dann sind wir hoffentlich wieder live.
Ich glaube, ja.
Voraussichtlich schon. Was für ein Thema dann kommt, wissen wir aber noch nicht. Kann man jetzt noch nicht sagen.
Jo. Nö, ich habe da auch nichts im Terminkalender.
Sehr gut.
Jo.
Jo, dann schauen wir mal.
Was machen wir noch für Musik?
Ich habe das Stück Amphetamine Tears vom A-Music und Leviathan. Nee, es ist aus einer Demo von Andromeda, ASD, Andromeda Software Development oder Design, weiß ich nicht genau. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Jo, so. Dann mit dem Küche-Equipment da so geht. Also wir sagen in dem Fall schon mal ciao miteinander.
Tschüss.
Tschüss.